Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Wegen einem Kuss zurücktreten? Come on.
No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Ich werde nicht zurücktreten.
No voy a dimitir.
Nein. Nein.
No voy a dimitir.
Er wollte offenbar, dass es jeder und jeder auch wirklich versteht. Deswegen hat er es 5-mal gesagt. Der spanische Verbandschef Luis Rubiales. Es hatte Spekulationen gegeben, er würde heute seinen Rücktritt erklären. Bei der WM-Feier hatte er ja die spanische Nationalspielerin Jennifer Hermoso einfach auf den Mund geküsst. Und wie man diesen Auftritt von Rubiales jetzt bewerten muss und wie es weitergeht, das schauen wir uns heute an. Und wir steigen ins ziemlich warme Wasser.
Ja, es ist tatsächlich auch unangenehm fast schon, wenn man ins Wasser springt und es keine Abkühlung bringt. Und sobald man anfängt, sich ein wenig zu bewegen, zum Beispiel zu schwimmen oder zu tauchen, dann wird einem warm und fängt an zu schwitzen. Es ist unangenehm.
Das sagt Meeresbiologin Iliana Baums. Sie forscht zu Korallen und kann uns sagen, was passiert, wenn die Weltmeere immer wärmer werden. Bei ihrer letzten Forschungsreise vor Florida hatte das Wasser 34 Grad. Auch das unser Thema heute, am Freitag, dem 25. August. Ich bin Rahel Klein, kommt gut ins Wochenende.
Deutschlandfunk Nova.
Vom Chef geküsst werden, auf den Mund, ungefragt, vor der gesamten Weltöffentlichkeit. Geht gar nicht. Die spanische Nationalspielerin Jennifer Hermoso hat das erlebt, beim WM-Sieg am Sonntag gegen England. Heute hat sich Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales dann vom Verband erklärt. Er sagt, er habe bereits um Verzeihung für die Geste gebeten, die sehr unglücklich gewesen sei und wegen des Kusses, von dem er gesagt habe, dass er frei war. Zurücktreten wolle er aber nicht, auf keinen Fall. Und dann gab es auch noch Applaus für ihn. Müssen wir drüber sprechen mit unserem Korrespondenten in Spanien, mit Marc Hoffmann. Marc, jetzt hat die Nationalspielerin Jennifer Hermoso die Tage ja selber mitgeteilt, nein, dieser Kuss war nicht gewollt und sie wünsche sich Konsequenzen. Da scheint ja jemand die Situation völlig anders zu sehen, oder?
Ja, und wir haben jetzt die verrückte Situation, dass Aussage gegen Aussage steht. Aber viel ja interessanter finde ich, ich war heute Mittag auch baff, wie er so die gesamte Stimmung in der Gesellschaft und auch so, wie sich das in den letzten 10, 20 Jahren weiterentwickelt hat, irgendwie nicht ganz gecheckt hat. Also er sprach selbst von einer Hetzjagd, fühlte sich von den Frauen und Feministinnen verfolgt. Die wollten ihn sozial ermorden. Das kam aus seinem Mund heute.
Sozial ermorden, ne? Das hat er wirklich gesagt.
Ja, in seiner Rede vor den Funktionären. Es war eine erstaunliche Kampfesrede vor dieser Versammlung. Funktionärschar. Und interessant, wie er jetzt quasi aus dieser persönlichen Situation, aus diesem persönlichen Angriff einen regelrechten Kulturkampf heraufbeschwört in Spanien.
Ist das dann auch der Grund, warum er nicht zurücktreten will, weil er sich diesem Kulturkampf nicht beugen will? Oder wie begründet er es genau?
Nun, ich kann ja nicht in seinen Kopf gucken, aber so der springende Punkt in seiner Argumentation war, dass eben dieser eine Kuss, über den wir hier alle reden seit vergangenen Sonntag, eben, und das ist jetzt der entscheidende Punkt für ihn, aufgepasst, einvernehmlich, in Gegenseitigkeit war. Wie gesagt, steht Aussage gegen Aussage, wobei sehr viel dafür spricht und wir haben die Bilder ja auch gesehen, dass es eben doch nicht ganz so einvernehmlich war. Und jetzt ist ganz interessant zu sehen, wie einmal selbst innerhalb des Fußballverbandes hier die Stühle gerückt werden und sich ja so zwei Fronten auftun, aber auch wie diese Empörungswelle jetzt weiter durch Spanien schwappt und die Reaktionen für sich sprechen.
Wenn man sich das Video vor der Generalversammlung vor den hohen spanischen Funktionären ansieht, dann hört man und sieht man, dass da viele Leute auch vom spanischen Fußballverband klatschen. Also Rubiales scheint da ja durchaus auch noch in weiten Teilen Rückhalt zu haben, oder?
Ja, und Standing Ovation am Ende auch. Also es gibt diejenigen, es gibt aber auch andere, auch aus der ersten Reihe des Verbandes, die heute schon gesagt haben, unter diesen Umständen kann ich da nicht weiterarbeiten und ihren Rücktritt angekündigt haben. Mhm. Und wenn man auch mal in die Sportwelt selbst guckt, also da sind die Reaktionen eigentlich bei den Sportlerinnen und auch Sportlern eindeutig. Da ist Schock, da ist Empörung. Die Rekordnationalspielerin Alexia Putellas, jetzt Weltmeisterin, schrieb auf X, früher Twitter, genug Ausrufezeichen, dass das ist inakzeptabel. Und ihre Spielerkollegin Teresa Abellera sprach sogar von einem Wendepunkt. Das sei jetzt der Wendepunkt. Und ganz interessant, und das zeigt nochmal, welche Qualität das jetzt bekommt, der Sportstaatssekretär Viktor Francos, der stellte sich in den vergangenen Minuten gerade auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Und der sprach wörtlich von dem MeToo-Moment. Das sei jetzt der MeToo-Moment des spanischen Fußballs. Das muss ein Wendepunkt sein. Und das bringt nochmal auf den Punkt, welche Wogen und welche Welle da jetzt gerade hochschwappt.
Was glaubst du, wie schätzt du das ein? Könnte es trotzdem jetzt bald eng werden für Rubiales, obwohl er ja nicht zurücktreten will?
Ich glaube, mit seiner Ankündigung, nicht zurückzutreten, es wird so nicht bleiben. Die Politik, die Regierung hat angekündigt, dass sie jetzt Schritte ergreifen will. Ganz konkret geht es darum, dass jetzt der oberste Sportrat eine Anzeige vor dem obersten Sportgericht in einem beschleunigten Verfahren vorbringen möchte, um dann Rubiales so schnell wie möglich, möglicherweise schon in der kommenden Woche, suspendieren zu können. Das ist ein Weg. Und natürlich muss man jetzt auch beobachten, wie sich das im Verband selbst äußert. Und wie groß die Unterstützung tatsächlich ist. Weil Applaus, den wir heute gesehen haben, ist das eine. Aber die Gesellschaft, das Land ist ja doch ein bisschen mehr als nur das.
Sagt unser Korrespondent in Madrid, Marc Hoffmann. Mit ihm habe ich über Luis Rubiales gesprochen, den spanischen Fußballverbandschef, der nicht zurücktreten will. Das hat er heute erklärt. Wir bleiben gespannt und werden das Ganze beobachten. Danke, Marc.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In den vergangenen Wochen und Monaten sind immer wieder Exemplare des Koran verbrannt oder mit Füßen getreten worden. Es hat stattgefunden in Schweden, in den Niederlanden, in Dänemark, im Rahmen der Meinungsfreiheit. Gerichte hatten das immer wieder erlaubt. Aber viele fragen sich, ist das wirklich noch Meinungsfreiheit oder schon was anderes? Dänemark hat jetzt reagiert und will Koranschändung bald unter Strafe stellen. Klaus Jansen aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Wie sieht der Plan aus?
Ja, der dänische Justizminister, der ist dagegen, dass überhaupt wichtige religiöse Schriften öffentlich verbrannt werden dürfen. Also Koran oder Bibel oder auch die jüdische Tora. Das soll schon bald mit einer Geldstrafe oder mit bis zu 2 Jahren Haft bestraft werden dürfen. Im Gesetzentwurf, der heute vorgestellt worden ist, da steht, dass Gegenstände von erheblicher religiöser Bedeutung für eine Religionsgemeinschaft in der Öffentlichkeit nicht unangemessen behandelt werden dürfen.
Aber wie hat das der Justizminister begründet? Weil die Gerichte haben das ja bisher anders gesehen.
Ja, der sagt, dass es zivilisiertere Wege gibt, seine Meinung auszudrücken, als etwas zu verbrennen. Und wer das tut, der begehe einen grundsätzlich verächtlichen und unfreundlichen Akt, der Dänemark und seinen Interessen schade, so der Justizminister. Also hier sei die nationale Sicherheit von Dänemark gefährdet. Das ist das Argument, und das sei auch der Hauptgrund für dieses vorgeschlagene Gesetz.
Und nationale Sicherheit, weil es auch ja wirklich sehr heftige Reaktionen immer danach gegeben hat.
Ja, genau. Also es gab massive Proteste in islamischen Ländern wegen der Koranverbrennungen, gerade auch wegen der Verbrennungen in Schweden. Im Irak wurde die schwedische Botschaft gestürmt und danach der Botschafter ausgewiesen. Und auch die Terrorwarnstufe in Ländern, wo der Koran geschändet wurde, die ist hochgegangen, weil es halt entsprechende Drohungen von Extremisten gab, auch gegen Dänemark. Da sind auch die Terrorwarnstufen erhöht worden. Ja, und das katholische Hilfswerk Missio sagt, dass christliche Minderheiten im Nahen Osten dadurch gefährdet werden, weil sie für solche Aktionen halt von politischen Scharfmachern mitverantwortlich gemacht werden können.
Das Verbot soll in Dänemark kommen, aber in anderen Ländern kann der Koran weiter geschändet werden?
Ja, in Schweden ist heute Mittag noch ein Koran öffentlich verbrannt worden, wieder von einem irakischen Christen, der das auch schon häufiger gemacht hat.
Nichts wird mich davon abhalten, den Koran zu verbrennen. Alle Drohungen werden mich nicht abhalten, solange ich keine schwedischen Gesetze breche.
Ja, der Mann hat weitere Schändungen auch schon angekündigt in den nächsten Wochen. Die schwedische Regierung, die prüft, ob man die Vorschriften ändern kann für öffentliche Versammlungen, damit die Verbrennungen da zum Beispiel nicht mehr mitten in großen Städten stattfinden dürfen, so wie das jetzt gerade passiert.
Und was sagen die Menschen in den betroffenen Ländern dazu? Also ist das für die noch Meinungsfreiheit?
Ja, da gibt es keine einheitliche Meinung. Also die einen, wie dieser Mann hier aus Schweden, die sagen, dass die Verbrennungen eigentlich zu weit gehen.
Das sollte verboten werden. Das ist eine Provokation.
Das sollte verboten werden. Das ist eine unnötige Provokation. Warum sollte man ein Buch verbrennen? Und dann riskieren wir, dass demnächst eine Bombe hochgeht und dann sind die schuld, die hier den Koran verbrennen. Das ist ein spezielles Buch. Da sollte man doch eine Ausnahmeregelung finden.
Das ist ja noch bei Herr Island.
Ja, wegen Meinungsfreiheit gibt es aber auch noch andere Meinungen. Diese Schwedin hier zum Beispiel, die sieht das auch ganz anders.
Wenn
man gegen eine Religion oder Volksgruppe hetzt oder eine Regenbogenfahne verbrennt, dann finde ich das nicht in Ordnung. Aber ich kann auch verstehen, dass die Regierung nicht einfach ein Gesetz schaffen kann und das verbietet. Denn dann würden andere Länder Schweden ihre Meinung aufdrücken, was erlaubt sein darf und was nicht.
Ja, in Schweden wird, wie gesagt, weiter darüber diskutiert in der Öffentlichkeit. Ja, und in Dänemark, da ist das neue Gesetz jetzt aber auf den Weg gebracht.
Und wie ist das eigentlich hier in Deutschland? Ne? Also wären Koranverbrennungen hier legal?
Ja, im Prinzip wohl ja. Es gibt zwar einen alten Paragraphen im Strafgesetzbuch 166, der stellt die Beschimpfung religiöser Bekenntnisse unter Strafe, aber der ist ziemlich eng gefasst, also der schützt gläubige Menschen jetzt nicht vor der Verletzung ihrer religiösen Gefühle und auch Gotteslästerung ist in Deutschland nicht mehr verboten. Wenn kommentarlos ein Koran verbrannt wird in Deutschland, dann reicht das wohl vermutlich nicht aus, um strafrechtlich dagegen vorzugehen.
Das heißt, da könnte man hier nichts machen?
Ja, also falls es wegen so einer Aktion dann heftige Proteste gibt, die kaum zu kontrollieren sind, dann könnte sowas vielleicht doch untersagt werden. Also das schätzt ein Rechtsexperte in der Süddeutschen Zeitung so ein. Dann könnten die Regeln eines polizeilichen Notstands gelten, aber auch das ist nicht so leicht. Da muss auch schon wirklich viel für passieren.
In Dänemark sollen Koranverbrennungen bald verboten werden. Die Regierung hat einen Gesetzentwurf dazu vorgestellt. Klaus Janssen aus unseren Nova-Nachrichten hatte die Infos dazu. Danke dir, Klaus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt sie fast jede Woche. Heftige Unfälle, bei denen Radfahrerinnen und Radfahrer verletzt oder sogar getötet werden, nachdem ein LKW nach rechts abgebogen ist und weil die Fahrräder einfach im toten Winkel vom LKW waren. Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Team, du hast dir die neuesten Zahlen dazu angeschaut. Wie oft passiert das auf deutschen Straßen?
Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, kurz ADFC, habt ihr vielleicht schon gehört, wertet seit 2013 dazu Polizei- und Pressemeldungen aus. Und im Durchschnitt sind pro Jahr durch einen LKW beim Rechtsabbiegen 33 Menschen erfasst und getötet worden. Das traurige Rekordjahr war 2020, da sind 40 Menschen gestorben. Mhm. Und seitdem, seit 2020, sinkt die Zahl kontinuierlich. Letztes Jahr sind wir bei 19 Menschen, die gestorben sind. Deswegen, das klingt jetzt nicht nach viel, aber jeder dieser Toten ist natürlich einer zu viel, vor allem wenn man noch so viel tun kann, um das zu verhindern.
Immerhin sagst du, dass die Zahlen seit 2020 sinken. Wie lässt sich das erklären?
In dem Jahr gab es einfach besonders viele Menschen, die dadurch gestorben sind und es waren teilweise auch sehr tragische Fälle, einige auch mit kleinen Kindern als Opfer. Das hat sehr viel Aufsehen erregt und hat dazu geführt, dass der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU sich dem Thema angenommen hat und da erklärt Roland Huhn vom ADFC, dass der eine Förderung angeführt hat. Da kriegen Unternehmen eben Zuschüsse, wenn sie ihre LKWs mit Abbiegeassistenten ausrüsten.
Wir sehen auch schon, zusammen mit anderen Maßnahmen, auch schon erste Erfolge dieses Nachrüstungsprogramms, auch wenn es bisher so ist, dass nur rund 10% der LKW, die dafür in Frage kommen, nachgerüstet worden sind.
Also bei diesen Abbiegeassistenten, da gibt es verschiedene Modelle, die funktionieren mit Kameras, mit Radarsystemen oder auch mit Software und warnen eben den LKW-Fahrer oder die Fahrerin, wenn im Bereich rechts neben dem Fahrzeug sich etwas bewegt. Und neben dem freiwilligen Anreiz, da nachzurüsten, gibt es dann ab Mitte nächstes Jahr für alle neuen LKW auch eine Abbiegeassistentenpflicht. Also neue LKW müssen die dann haben. Mhm. Aber in vielen Flotten der Logistikunternehmen gibt es ja trotzdem noch einige ältere Modelle, ne, die man nachrüsten müsste. Und da kritisiert der ADFC, dass die Fördersummen zu schnell ausgeschöpft werden, dass der Fördertopf einfach nicht groß genug ist.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist die Situation für den LKW-Fahrer? Das ist ja auch nicht einfach.
Ja, die wollen ja auch nicht Leute überfahren. Nee. Ne? Für die ist besonders der Innenstadtverkehr ziemlich unübersichtlich. In diesem Riesengefährt hast du ja einfach mehrere tote Winkel, auch wenn du viele Spiegel in und am Fahrzeug hast. Das erklärt der LKW-Fahrer Michael Sünkler in einem Interview mit Deutschlandfunk Kultur. Und das sei eben besonders beim Abbiegen schwierig.
Man muss sich langsam vortasten, man sieht den fahrenden Verkehr auch ganz, ganz schwer. Man sieht keine Radfahrer, die huschen einen vorbei. Und so muss man sich so einen Abbiegevorgang vorstellen, der nach rechts geht an einer stark befahrenen Hauptstraße.
Also auch wenn ein LKW-Fahrer versucht, langsam abzubiegen und immer in die Spiegel zu gucken, es ist einfach schwierig, dann den Überblick zu behalten. Und wenn da jemand auf dem Fahrrad gerade rechts vorbeifährt, während der LKW-Fahrer zum Beispiel in den linken Seitenspiegel gerade guckt, um auszuscheren, um rechts einzubiegen, dann verpasst er den auch mal.
Was müsste denn passieren, damit die Unfälle möglichst gar nicht mehr passieren?
Ja, da gibt es mehrere Ansätze. Am wichtigsten sind natürlich diese Abbiegeassistenten. Es gibt ja auch mit dem Auto viele Abbiegeunfälle, ne? Aber die gehen halt seltener tödlich aus. Deswegen ist es wichtig, da Warnsysteme für die LKW anzuschaffen. Aber man könnte auch die Kreuzungen an sich anders gestalten. Das sagt Unfallexperte Siegfried Brockmann.
Wenn wir getrennte Ampelschaltungen hätten, also Radfahrer rot, Auto grün und umgekehrt, Nachteil, die meisten Einmündungen haben gar keine Ampel, ja, bei etwas kleineren Straßen zum Beispiel. Nachteil auch, ich brauche genügend Platz, um dort eine Abbiegespur tatsächlich auch hinzubringen. Auch das ist oft nicht möglich.
Also kann man leider nicht überall umsetzen, diese Kreuzungen umbauen. Es ist aber auch von den Kommunen immer noch nicht ausreichend umgesetzt worden an den Stellen, wo es geht.
Und was kann ich als Radfahrerin oder Radfahrer tun?
Ja klar, kannst erstmal darauf achten, möglichst sichtbar zu sein, helle Kleidung tragen, nicht schwarze Jacken oder Anthrazitfarben, Fahrradlicht dran haben, aber auch besonders vorsichtig sein und nicht immer auf die Vorfahrt zu beharren bei einer Kreuzung, sagt Siegfried Brockmann.
Denn man darf immer eins nicht vergessen, wenn man 20 km/h fährt, hat man einen Anhaltweg von rund 11 Metern. Das heißt, wenn ich hier näher als 10 Meter an diesem LKW heran bin, habe ich de facto keine Chance mehr, wenn der dann plötzlich doch losfährt.
Also bei Kreuzungen wirklich jedes Mal mit dem Tempo runter, vor allem wenn man den LKW sieht, weil LKW gegen Fahrrad geht einfach immer schlecht für die Person auf dem Rad aus.
Wir halten fest, es gibt noch einige Möglichkeiten, um zu verhindern, dass Radfahrerinnen, Radfahrer beim Rechtsabbiegen von LKW übersehen werden und möglicherweise sogar dabei sterben. Infos waren das von Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Den größten Teil der Wärme, der durch den menschengemachten Klimawandel entsteht, schlucken unsere Ozeane. Und die werden dadurch auch immer wärmer. Die US-Plattform Climate Reanalyzer analysiert regelmäßig die Oberflächentemperatur der Ozeane. Und neue Daten zeigen, die Weltmeere sind so warm wie nie. Seit knapp 2 Wochen liegt die Durchschnittstemperatur bei 21,2 Grad. Das ist ein Rekord. Ein krasser Ausreißer nach oben war das Meer vor der Küste Floridas mit einer Temperatur bis zu 38 Grad. Das ist ja quasi so warm wie ein Whirlpool. Und was das für die Lebewesen im Wasser bedeutet, das weiß die Biologin Iliana Baums. Sie arbeitet am Helmholtz-Institut für funktionelle marine Biodiversität in Oldenburg und hat selbst vor der Küste Floridas geforscht. Frau Baums, wie warm war denn das Wasser, als Sie in Florida waren?
Es waren tatsächlich 34 Grad Celsius.
Das heißt, ein bisschen kühler als die 38. Die sind ja dann wirklich richtig warm wie eine Badewanne.
Ja, es ist tatsächlich auch unangenehm fast schon, wenn man ins Wasser springt und es keine Abkühlung bringt. Und sobald man anfängt, sich ein wenig zu bewegen, zum Beispiel zu schwimmen oder zu tauchen, dann wird einem warm, man fängt an zu schwitzen. Es ist also unangenehm. Mhm.
Die Florida Keys, da waren Sie ja unterwegs. Sie sind weltberühmt. Das ist eine kilometerlange Kette von Koralleninseln. Wie reagieren denn die Korallen auf so hohe Temperaturen?
Ja, leider sind Korallen sehr empfindlich. Wenn Wassertemperaturen nur 1 bis 2 Grad über der Normaltemperatur liegen, die sie in diesen Monaten normalerweise erfahren. Und wenn Temperaturen auch nur 1 bis 2 Grad über normal liegen und das für längere Zeiträume, dann kommt es zur Korallenbleiche. Und zwar haben Korallen in ihren Geweben symbiontische Algen. Und diese Lebensgemeinschaft zwischen Korallen und Algen kann nur dann funktionieren, wenn die Temperaturen nicht zu heiß sind. Wenn Temperaturen zu heiß werden, dann verlassen die symbiontischen Algen das Gewebe. Und dadurch verlieren die Korallentiere dann ihre Farbe. Es kommt zur Bleiche. Und während Korallen so bleich sind, sind sie auch sehr anfällig für weitere Stressfaktoren, wie zum Beispiel Krankheiten.
Was passiert, wenn die Temperaturen sich im Meer dann eben, wenn die nicht wieder sinken auf eine ja angenehme Temperatur, sage ich mal? Was passiert dann mit den Korallen und warum ist das so schlimm, wenn die Korallen immer weiter ausbleichen?
Also es tatsächlich wissen wir zum Beispiel von der Korallenbleiche 2005 in der Karibik, aber auch von der Korallenbleiche, die wir im Great Barrier Reef hatten, dass wenn diese Bleichen zu lange anhalten und vor allen Dingen auch, wenn Temperaturen so heiß sind, wie wir das jetzt messen, dann kann es tatsächlich zu massiven Korallensterben kommen. Und wenn die Korallenstöcke einmal gestorben sind, dauert es wirklich einige Zeit, bis sich Korallenriffe wieder mit neuen Jungtieren besiedeln und die dreidimensionale Struktur bilden können, die wir so nötig brauchen, um Küsten vor Wellen zum Beispiel zu schützen, vor Hurricanes zu schützen, aber auch, weil diese dreidimensionale Struktur wirklich viel Lebewesen als Lebensraum dient.
Das heißt, wenn diese Strukturen nicht mehr da sind, dann hat man A, natürlich einen schlechteren Schutz, aber es müssten sich wahrscheinlich auch Tiere, Pflanzen, die dort leben, ja, weiß ich nicht, dann andere Gebiete suchen oder welche Auswirkungen hätte das für die?
Ja, allerdings, also es ist wirklich, hat es dann zur Konsequenz, dass der Lebensraum dieser Tiere nicht mehr so vorhanden ist und dadurch werden dann weniger Jungtiere geboren und so weiter. Das heißt also, die Lebensgrundlage für viele Menschen, die an den Küsten wohnen, wird sich dadurch verringern. Das heißt also zum Beispiel gibt es weniger Fische, es gibt weniger Lobster, weniger Krabben, auch weniger Möglichkeiten für Touristen und dadurch wird die Lebensgrundlage halt vieler Menschen wirklich arg beeinträchtigt.
Jetzt arbeiten Sie ja auch im Bereich Meeresschutz. Welche Maßnahmen könnten denn den Korallen da helfen?
Also es muss ganz klar gesagt werden, dass das Allerwichtigste, was wir machen müssen, ist den Klimawandel zu stoppen. Wir müssen CO2-Emissionen reduzieren. Das Zweite ist, dass wir besseres Management und Schutz für Lebensräume im Meer brauchen. Und das Dritte ist ganz klar, dass neue Technologien entwickelt werden müssen. Und da muss ich sagen, bin ich stolz auf unsere Gemeinschaft von Korallenwissenschaftlern und Managern und Renaturierungsexperten und Expertinnen. Es gibt einen Grund zur Hoffnung, dass wir, wenn wir es schaffen, die Erderwärmung zu verlangsamen und zu stabilisieren, dass wir mit diesen Technologien den langen Prozess der Renaturierung von Korallenriffen irgendwann in Angriff nehmen können.
Sagt Iliana Baums vom Helmholtz-Institut für funktionelle marine Biodiversität in Oldenburg. Mit ihr habe ich drüber gesprochen, was mit den Korallen im Meer passiert, wenn die Ozeane immer wärmer werden. Ganz herzlichen Dank, Frau Baums, fürs Gespräch.
Ja, herzlichen Dank Ihnen auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Strawberry Blonde, so bezeichnet Donald Trump seine Haarfarbe in seiner Selbstauskunft, die er gestern im Fulton County Jail in Atlanta angegeben hat, wo ja auch der jetzt schon legendäre Mugshot von ihm gemacht wurde. Trump ist in Georgia wegen versuchten Wahlbetrugs angeklagt. Strawberry Blonde, da würden wir im Deutschen wahrscheinlich einfach so rotblond sagen, klingt jetzt nicht ganz so fetzig, ist anscheinend auch eine der Trendhaarfarben 2023 und wir wollten gerne wissen, wie entsteht eigentlich überhaupt die eigene Haarfarbe und wir haben nachgefragt bei Hautarzt Dr. Frederik Pfeiffer und ich wollte von ihm wissen, wir fangen mal mit den Basics an, also welche Stoffe und Prozesse in unserem Körper färben denn unsere Haare?
Genau, bezogen auf das Thema Haarfarbe spielen zwei grundlegende Pigmente die wesentliche Rolle. Da gibt es einmal das dunkle Pigment, das ist das Eumelanin, was sozusagen dann auch bei dunklen Haarfarben das dominierende Pigment ist. Und es gibt das Pheomelanin, das ist das hellere Melanin, was den rötlichen oder auch blonden Haartyp bevorzugt dann entstehen lässt und bei den Haartypen dann dominiert.
Das heißt, es sind am Ende zwei Pigmente und ist es dann das Mischungsverhältnis, was dann bestimmt, ob wir ja blond, braunhaarig, rotbraun, schwarze Haare haben oder was ist es?
Exakt, also beide Pigmente werden bei allen Haartypen gefunden. Allerdings bei einem schwarzen oder dunklen Haartyp überwiegt dann deutlich das dunklere Melanin, das Eumelanin und bei den blonden oder rötlich-blonden Haartypen ist es dann das Pheomelanin, das helle oder rötliche Pigment. Aber es ist immer ein Mischverhältnis aus beiden Pigmenten.
Und dieses Mischverhältnis bleibt aber nicht ein Leben lang gleich, oder?
Gut, letztlich gibt es im Laufe des Lebens ja hormonelle Anpassungen, die auch andere Veränderungen im Körper bedingen. Man kommt jetzt auch nicht mit der gleichen Stimme auf die Welt. Das heißt so, vom Jugendlichen oder Kindesalter an ist es so, dass häufig durch die hormonellen Einflüsse, Botenstoffe, die helleren Pigmente mehr gebildet werden. Und im Laufe des Lebens durch die Einflüsse dominiert dann in der Regel mehr das dunklere Pigment. Insofern, das kennen vielleicht viele, dass von Kindheitsbildern, dass da die hellen Haare dann eben mehr dominiert haben.
Ja. Und wie entstehen aber dann ja später wiederum, ist es ja dann eher weniger Farbe wieder, ne? Also gar nicht unbedingt hell, aber dann einfach weniger und man kriegt eher so graue oder weiße Haare. Wie entstehen die dann?
Genau, das ist eigentlich schon der Grund. Sie haben es fast schon erläutert. Also die pigmentbildenden Zellen werden im Laufe des Lebens müde und irgendwann mal stellen sie die Pigmentbildung komplett ein. Und so kommt es dann zu einer Grauverfärbung oder Weißverfärbung der Haare. Im Prinzip kann man sich es vorstellen, so dass statt dem Pigment werden winzig kleine Luftbläschen in die Haare eingelagert und das gibt eben den optischen Effekt von dem weißen oder grauen Haar.
Und kann ich das irgendwie aufhalten, wenn ich jetzt keine Lust auf graue oder weiße Haare habe? Kann ich diese Pigmentproduktion irgendwie beeinflussen?
Also es gibt tatsächlich äußere Faktoren, die dann auch Haare schneller ergrauen lassen. Bekannter Faktor ist Faktor Stress, aber auch Mangelerscheinungen, da ist das Vitamin B12 das wichtigste Vitamin. Das sind die relevantesten Faktoren für das Thema graue Haare. Auch Rauchen oder Haare färben kann den Prozess beschleunigen. Und da gibt es sogar Studien, die gezeigt haben, dass eine Stressreduktion sogar dazu führen kann, wenn Stress der dominierende Faktor ist, dass die Haare sogar wieder pigmentieren können bis zum gewissen Grad.
Ah, Wahnsinn. Man kann von quasi mehr grauen Haaren wieder auf weniger zurück.
Wenn man den Stress, wenn es der auslösende Faktor war, in dem Fall reduziert oder umkehrt.
Super spannend. Hautarzt Dr. Frederik Pfeiffer, mit ihm habe ich drüber gesprochen, wie eigentlich unsere Haarfarbe entsteht. Herzlichen Dank, Herr Pfeiffer.
Sehr gerne und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.